Und ich freue mich, hier zu sein. Ich habe eine spezielle Predigt mit, weil ich finde, ein unglaublich wichtiges Thema, womit wir uns gerade herumschlagen, weil wir machen gerade eine kulturelle Revolution durch. Die betrifft uns alle, die betrifft vor allen Dingen auch die Kirche, und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Was ich zu sagen habe, ist heute intellektuell und geistlich ein bisschen anspruchsvoll. Ihr müsst halb euer Gehirn noch in Gang höher schalten. Aber ich denke, das kriegt ihr hin. Ja. Weil der Herr schenkt ja auch Weisheit und Intelligenz. Und ich denke, dass ihr damit wirklich auch gut ausgestattet seid. Also, erstmal ist das hier euch bekannt, was man unter dem Begriff Gen Z versteht, also Generation Z. Ja, genau, das sind die, also die zwischen 1995 und 2010 Geborenen. So, also, ja, und das ist ja eine spezielle Generation, die gilt als die säkularste Generation aller Zeiten, gottlos aufgewachsen, im großen Teil mit Internet, mit Handy. Ja, und gekennzeichnet diese Generation von Selbstverwirklichung, von Freiheit. Ja, das autonome Ich, das sich immer wieder selbst erfindet, ausgestattet, versehen, hingegeben an einen hedonistischen Lebensstil, also Spaß ist die oberste Begierde. Ja. Gleichzeitig ist es auch die Generation mit einer Zunahme an psychischen Erkrankungen. Also noch nie war eine Generation junger Menschen seelisch so angeschlagen. Ja? 37% dieser Altersgruppe sind in therapeutischer Betreuung. Stellt euch das mal vor. 37%, das ist, wer sich nicht mit Zahlen so richtig auskennt, ist ein Drittel. Ein Drittel sind in psychiatrischer Behandlung. Und ausgerechnet, also warum komme ich mit dieser Generation? Aus dem einfachen Grund, ich muss euch erstmal was hineinnehmen, was gerade unglaublich ist und was niemand gedacht hat. Ja? Und zwar ein eigenartiges Phänomen. Es ist echt der Hammer, weil ist noch nicht zu uns rübergeschnappt, aber wir erleben gerade eine Erweckung, eine Öffnung hin zum christlichen Glauben in dieser Generation in einer Weise, wie es noch nie da war. Alleine in der Osternacht wurden von dieser Generation in Frankreich 18.000 junge Menschen getauft. Das sind 50% mehr als im Vorjahr. Und letztes Jahr sind es auch schon 50% mehr gewesen. Und ja, es gibt in Instagram und sowas, also Priester, wo sagen, was ist los, wir verstehen das nicht. Die Leute kommen einfach und bitten darum, getauft zu werden. Was ist los? Was ist der Grund für die Offenheit dafür? Und das ist also nicht nur in Frankreich, sondern auch in der Schweiz, in Belgien. Und vor allen Dingen auch in Großbritannien. Und der Witz an dieser Geschichte, das hätte man auch nie gedacht. Wie kommen die eigentlich da drauf? Erstens, da ist offensichtlich ein Hunger, sprechen wir noch drüber, wie sowas entsteht und wieso gerade in dieser Generation, ein unglaublicher Hunger nach Wahrheit, nach Orientierung, nach dem, was wirklich trägt im Leben. Und sie informieren sich. Wo informieren sie sich? TikTok, YouTube, Instagram. Das heißt, das, was wir schon immer machen, ich bin ja auch Mitarbeiter von Gott in Berlin, also auch so eine Internetplattform, weil wir immer merken, es werden immer mehr, die das anklicken, die sich einfach informieren, getragen von dem Hunger. Und dann, sie bekehren sich da vorm Computer, am Computer und gehen in die Kirche, in dem Fall eben in Frankreich die katholische Kirche, den Priester und bitten darum, getauft zu werden. Und so kommen diese riesigen Taufzahlen zusammen. Und ich komme auch deswegen, Predigt hat mich auch angeregt. Ich bin ja Abonnent einer Zeitschrift, Die Welt, Tageszeitung. Da, also Internetform, nichts Papier. Und da war letzte Woche ein Artikel drin, genau über dieses Phänomen. Und ich lese mal nur einen Satz draus vor, damit ihr auch ein bisschen mitkriegt. Ich habe mir hier nichts ausgedacht, um ein bisschen alles schön zu reden. Sondern nein, ja. Also, Die Welt. Eine junge Generation, die säkularer aufwuchs als jede vor ihr. Die größtenteils nicht einmal mehr das Vaterunser aufsagen kann, die durch und durch von Digitalisierung, Pornifizierung und Krisen geprägt ist, mit Depressionen und Anxieties, also Ängsten, ist der Geier, warum die es ja Englisch schreiben, also zu kämpfen hat, interessiert sich auf einmal für den Glauben. Welche Erklärungen gibt es für das vermehrte religiöse Interesse? Die Welt hat auch keine Ahnung, sie sind deswegen erstmal fest, was ist denn hier los? Hat da niemand damit gerechnet? Und in Großbritannien, ist auch interessant, ich verfolge das gerade, ja, hat sich der Kirchenbesuch der Gen Z, also der Generation dieser Altersgruppe in Großbritannien in den letzten Jahren verfünffacht. Und der meistgelesene Artikel ist von Justin Brierley, den verfolge ich. Das ist ein englischer Podcaster und auch Buchautor und auch sehr, sehr interessiert über diesen Thema, weil der interviewt, er hat einen Podcast, das ist einer der meistgehörten Podcasts dieser Welt, weil der interviewt Promis zu Glaubensfragen, auch atheistische Promis und hochinteressant. Und der hat einen Artikel geschrieben, das ist der meist angeklickste Artikel in diesem Jahr gewesen in Großbritannien. Und der hat den Titel A Christian Revival is Underway in Britain. Also eine neue Bewegung der Erweckung ist auf dem Weg in Großbritannien. Ja? Und dann hat er auch ein Buch geschrieben, das habe ich gerade angefangen zu lesen, habe es mir über Amazon bestellt. The Surprising Rebirth of Belief in God, also die überraschende Wiedergeburt des Glaubens an Gott, leider in Englisch das Buch, die überraschende Wiedergeburt des Glaubens an Gott, und der Untertitel des Buches ist auch lustig, warum Atheisten von gestern sind. Ja, so, und jetzt ist die Frage, was ist denn da eigentlich los? Und Soziologen fragen sich, auch Religionsexperten, ist das eine Trendwende? Wir wissen nicht, ob da eine Trendwende draus wird. Es sieht so aus, aber es ist zumindest eine Gegenbewegung zu einer Kulturrevolution. Und diese Kulturrevolution, die möchte ich euch jetzt ein bisschen vorstellen. Das ist viel, ich habe es zusammengefasst, weil dahinter steckt sehr viel Philosophie und Kulturphilosophie, also was unsere Zeit prägt. Und zwar ist das zusammengefasst, ja, zusammen unter dem Titel, und die Kulturrevolution, in der wir gerade leben und die wir alle erleben, ist der Sieg des autonomen Ichs. Der Sieg des Ichs, das von sich selbst besoffen ist, würde ich das nennen. Und zwar ist das eigentlich eine, was wir noch nie gehabt haben in der Geschichte, eine Neuformatierung der Wirklichkeit. Kommt ein bisschen, ja. Also, was wir für wahr halten, war vor 500 Jahren sicher, ja. Also, die Realität bestimmt, wie man sich zu verhalten hat. Heiraten, arbeiten, was gut und richtig ist, was edel und ehrbar. Es war alles irgendwie klar. Ja? Und wer wissen will, was wahr ist, muss auf das schauen, was ist. Oder wie es ein Philosoph auch definiert. Und was ein Realist ist, der weiß, was das, was ist, ist. Und genau das ist heute fraglich geworden. Und zwar ein neues Konzept hat mit einem Philosophen begonnen, ja, Descartes, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, wo auf einmal die innere Wirklichkeit, das innere Schauen, der innere Zweifel zur Wirklichkeit, zur eigentlichen Wirklichkeit wird und nicht mehr außen drum. Also ich verkürze ja was, ja. Und diese Sicht wird zum Mainstream, zum Siegeszug des autonomen Ichs. Diese Sicht beherrscht unseren gesamten Zeitgeist, wie wir das heute nennen. Ja. Möchte euch mal mit hineinnehmen, weil es ist völlig, völlig verrückt. Wenn man jemand vor 50 Jahren den Satz gesagt hätte, einen ganz normalen Satz heute, gesagt hätte, ich bin ein Mann im Körper einer Frau. Das ist heute ein ganz normaler Satz. Vor 50 Jahren hätte er gesagt, hä? Tickst du noch richtig? Und wir merken, da hat sich ein ganzes Wirklichkeitsverständnis verändert. Und da will ich euch ein bisschen mit hineinnehmen. Ich hoffe, es interessiert euch, weil es ist total, weil ohne das verstehen wir unsere Welt nicht. Ohne das verstehen wir nicht, was Gott tun wird. Und wir verstehen auch nicht den Aufbruch, den wir vor uns haben. Und wo wir mit drinstehen. Nur, ja? Also, diese Sicht wird zum Mainstream. Und zwar die Innensicht, ja, das Innere, was ich denke, was ich fühle, das wird zur eigentlichen Wirklichkeit. Nur was ich fühle, ist real. Das ist wie so ein Glaubensbekenntnis der Postmoderne. Weil das eigene Fühlen und Erkennen wird zum Maßstab für die Wirklichkeit. Ja, der Mensch von heute, in unserer Zeit, der entwirft sich radikal selber, wer er ist, seine Identität, was er denkt, ob er Männlein oder Weiblein oder eins von den, ich weiß gar nicht, wie viele Geschlechter wir in der Zwischenzeit haben. Ich glaube, wir sind gerade bei 70, ich denke mal, es werden noch mehr. Ja. Das autonome Selbst bestimmt das Sein, was Wahrheit ist, was mein Geschlecht ist, meine Religion, alles baut man sich selber zusammen. Die Innensicht wird zur alles bestimmten Realität. Das bedeutet auf der anderen Seite, es gibt keine Wahrheit mehr, keine objektive Wahrheiten. Es gibt nur viele tausend Teilwahrheiten, die gleichberechtigt, hierarchiefrei nebeneinander stehen. Auch solche Sätze, die wir dann immer wieder hören, ja, das ist deine Wahrheit, meine Wahrheit ist eine ganz andere. Und dann kommt das auf einmal mit, meine Wahrheit, deine Wahrheit. Und ich dachte, was für eine Wahrheit. Ja, weil eine objektive Wahrheit einfach geleugnet wird. Und das bedeutet, es ist alles relativ. Das ist ein Satz, den man immer wieder hört. Ja, das ist ja alles relativ. Und Papst Benedikt, einer der klügsten Männer ja, des letzten Jahrhunderts, der sprach von der Diktatur des Relativismus. Schöner Ausdruck. Diktatur des Relativismus. Es gibt viele Wahrheiten. Und folgende Sätze, ich fasse es einfach mal zusammen, dann werden wir merken, wie das in unser Lebensgefühl, in unser Denken hineingesickert ist und uns bestimmt. Ja. Es gibt zum Beispiel keinen Sinn des Lebens mehr. Ja. Es gibt einen tollen Philosophen, mag ich gerne, Richard David Brecht, vielleicht kennt ihr den, der hat ein Buch geschrieben, so ein dickes Buch, ja, mit dem Wer bin ich und wenn ja, wie viele, toller Titel. Ich habe das Buch gelesen, da geht es um die Sinnfrage. Und er klopft auf 500 Seiten die Philosophiegeschichte nach der Sinnfrage ab, um anschließend auf die überraschende Weisheit zu kommen, dass es keinen Sinn des Lebens gibt, sondern jeder muss sich seinen Sinn selber suchen und das ist so ein kleiner Sinn. Das kann ein gutes Sechswochenende sein, das kann dein Fußballclub sein, das kann also irgendetwas von deiner Innenwelt, es kann sein, sich Menschen zu helfen, um Menschen zu kümmern und so weiter, aber das... Und das ist witzig, ich traf vor einiger Zeit einen Bekannten, einen Pfarrersohn, und der erzählte sich, dass er sich schon lange vom Glauben abgewendet hat. Und der erzählte mir was Lustiges, sagte er, ja, genau. Sagte, ich habe das Buch von Richard David Brecht gelesen, dieses Buch, und sagte dann, und weil ich auf der Suche bin, was ist jetzt der Sinn meines Lebens, weil ich kann nicht mehr irgendwie an den christlichen Glauben, kann ich irgendwie nicht mehr glauben. Und dann sagt er mir, und das, was ich bei Richard David Brecht gefunden habe, das war so ärmlich, dass ich mich lieber wieder auf die Suche beim alten Christentum mache. Ja, also so ist es ja. Was ist gut und böse? Sieht jeder anders. Was ist moralisch richtig? Das kann man so oder so sehen. Es gibt keine Orientierung mehr. Ja? Dann überhaupt, sei du selbst, sei authentisch. Oder Lisa Paust, ich glaube, die war Familienministerin. Eine Frau ist, wer sich als solche definiert. Also wirklich, es ist total eine Sache, Mann, Frau ist eine Sache der Innensicht, der Interpretation gewesen. Und man fragt sich, was ist denn da bloß los? Der Mensch besteht, wie ihr alle wisst, aus 60 Billionen Zellen. 60 Billionen, die großen ein bisschen mehr, die kleinen ein bisschen weniger. 60 Billionen Zellen. Und in jeder Zelle ist ja deine geschlechtliche Identität kodiert, nämlich XX-Chromosom und XY. Eins Männer, eins Frauen. Ja? Und das ist in jeder Zelle, das heißt in jedem Menschen, ist 60 Billionenfach kodiert, was für ein Geschlecht du bist. Und ich finde es also schon sehr kühn und sehr mutig, einfach zu sagen, nö, das bestimme ich selber. Aber um das einfach mal zu verstehen, müssen wir verstehen, dass wir in einer Zeit, wo der Mensch sich radikal neu erfindet als das autonome Ich. Ja. So. So. Nächster Punkt. Seid ihr noch bei mir? Ich habe gesagt, dass es kompliziert wird. Okay. Was bedeutet diese Dekonstruktion von Wahrheit? So nennt man das. Dekonstruktion, also wenn was auseinandergenommen wird. Die Dekonstruktion von Wahrheit. Was bedeutet das eigentlich für uns? Und da bin ich auf was gestoßen, was es einfach der Hit ist. Also auf was für Ideen manche Leute kommen. Und zwar hat ein katholisches Institut, ja, ich kenne einen da, ich habe von einem der Mitarbeiter, höre ich die gern seine wahnsinnig guten Vorträge. Und die haben eine Studie in Auftrag gegeben. Und zwar die Studie, was die künstliche Intelligenz auf folgende Frage antwortet. Zitat. Damit haben sie die künstliche Intelligenz programmiert. Wenn Sie der Teufel wären, wie würden Sie den Abfall vom christlichen Glauben bewerkstelligen? Wie und mit welchen Mitteln würde der Teufel heute agieren? Und dann haben sie einen Auftrag, da hat er einen sehr interessanten, langen Artikel ausgespuckt, den habe ich da, in 8 Punkten. Keine Bange, aber die ist so interessant und ich beschränke mich hier wenigstens auf einen Punkt. Ja, in 8 Punkten zeigt die KI, wie dieses Ziel erreicht werden kann, den christlichen Glauben abzuschaffen und wie der Teufel agieren müsste. Ich nenne nur den einen Punkt, der heute unser Punkt ist, nämlich die Abschaffung von Wahrheit. Und jetzt hört, was KI sagt, das ist echt der Hammer. Ja? Die Abschaffung der Wahrheit ist der erste Punkt von 8 Punkten. Es kommt darauf an, sie als gefährlich zu denunzieren und alles als relativ erscheinen zu lassen. Bildung und Medien müssten eine dauerhafte Unsicherheit erzeugen, sodass die Menschen aufhören, nach dem objektiv Wahren zu fragen. Stattdessen sollen sie sich treiben lassen von Gefühlen, Meinungen und Trends. Folge, Doppelpunkt, schreibt KI auch gleich die Folge. Wenn es keine objektive Wahrheit mehr gibt, wird jede Diskussion bedeutungslos. Ohne Wahrheit keine Orientierung. Ohne Orientierung kein Ziel, ohne Ziel kein Sinn. Der Hammer, oder? Schade, dass es nicht von mir stammt. KI halt. Ja? Und in der Tat, das ist doch genau das, was wir heute erleben. Ja? Also, ja, ich möchte mal unsere kulturelle Revolution, ich will noch ein bisschen dabei bleiben, damit wir es verstehen, mal umschreiben. Und man kann sie umschreiben mit 3 Stichworten. Die 3 Stichworte, ja, also die Neuformatierung, die kulturelle Neuformatierung. Erstens Relativierung, zweitens Individualisierung, drittens Emotionalisierung. Erkläre ich kurz, was das ist, das Leben die Fremdworte. Ja. Brech's aber alles runter auf normale Menschen wie du und ich. Das erste, also was meint das erste, Relativierung? Das heißt, es ist so etwas wie ein Basisdogma, ein Glaubensbekenntnis unserer Kultur, nämlich alles ist relativ. Alles ist relativ. Es gibt keine verbindlichen Überzeugungen mehr, keine absolute Wahrheit, nur viele Teilwahrheiten. Jeder übergeordnete Sinn und jedes Reden von verbindlichen Werten steht unter dem Generalverdacht, zu Intoleranz und Gewalt zu führen. Du musst einfach mal auf einer WG-Party, Studenten-WG-Party, musst du einfach mal sagen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was meinst du, was du da erlebst? Die versuchen dich echt auseinanderzunehmen. Und da ist es ganz gut, wenn du mit diesen Gedankengängen, die die Leute bringen, ein bisschen vertraut bist. Ja, da also, ja, heute gilt der Religions-, also der Anspruch von Religion, die Wahrheit zu sein, gilt als anmaßend, intolerant und gewaltfördernd. Ja? Ja. Jeder hat schließlich seine eigene Wahrheit und jeder muss seinen eigenen spirituellen Weg finden. Also totale Individualisierung und totale Rückzug in die Ich-Perspektive. Das macht man auch mit Religion. Dass man, also wie man heute mit Religion auch umgeht, viele Leute, die fahren sozusagen mit dem Einkaufswagen durch den Supermarkt der Religionen. Und dann nehmen sie sich aus dem Regal runter, sagt er, auch Nächstenliebe, oh ja, Nächstenliebe Christentum. Ja. Gut, und dann, Buddhismus ist cool, genau. das ist Genuss ohne Muss, ja, und laden sich so ein bisschen Spiritualität runter und ein bisschen was Soziales, ja, Marxismus, ich lade auch noch ein bisschen Marxismus rein. Ja, und das ist dann ihre Religion und man nennt es mit dem Fremdwort Patchwork-Religion. Ja, wisst ihr, was Patchwork ist? Wisst ihr das? Das ist so, wenn man sich aus verschiedenen Stoffdingern was Neues zusammen bastelt. Ja, so, also es gibt kein Christentum mehr, sondern alles sowas, so eine Allerweltsreligion, überall ein bisschen was zusammengepasst und man bastelt das zusammen durch lauter Halbwahrheiten, die man aus dem Internet aufschnappt. Okay, so, ja, also das ist erstes Basisdogma, alles relativ. Das zweite Stichwort war Individualisierung. Das bedeutet, es geht als zentrales Ziel des Lebens um Selbstverwirklichung und Authentizität, ist das Wort. Das ist also das Kultwort. Ja, Authentizität, sei du selber. Das Ich wird zur letzten Instanz und das bedeutet die totale Autonomie des Selbst. Ich bestimme letztlich, was für mich gut und richtig ist. Normgebende Institutionen verlieren ihre Autorität. Religion wird gesampelt, haben wir gerade schon gehabt. Und mit Dogmen, die eine gewisse Verbindlichkeit beanspruchen, kann man wenig anfangen. Ich habe gerade ein Buch von einem Soziologen gelesen, amerikanischen Soziologen, das ist sehr, sehr interessant, weil es so ein bisschen revolutionär ist. Der beschreibt, dass eine Zukunft, je mehr eine Gesellschaft in Richtung dieses, ja, die Absolutsetzung des Ichs driftet, eine Gesellschaft ist auf Dauer nicht regierbar. Sie ist auf Dauer nicht regierbar und er prophezeit, dass die total auseinanderfallende Gesellschaft, das ertragen Menschen nicht mehr und sie landen letztlich in der Diktatur. Also die totale Relativierung, ja, geht letztlich in Richtung Diktatur, weil eine auseinanderfallende Gesellschaft nicht mehr regierbar ist. Auch interessant. Ja. Drittens, Emotionalisierung. Ja, dass man also sozusagen den Wahrheitsbegriff total emotionalisiert hat. Ja, ich kriege das immer mit, wenn Leute auch das Christentum, den christlichen Glauben kritisieren, mit völlig emotionalen Argumenten. Ja? Zum Beispiel, das Christentum fühlt sich für mich nicht stimmig an. Ist so eine Redewendung. Ich verstehe das, ja? Aber weil eben das eigene Gefühl zum eigentlichen Zugang zur Wahrheit ist, kann man dann auch solche Sätze von sich lassen. Und es geht letztlich gar nicht darum, es geht um Wahrheit, dass Jesus die Wahrheit ist. Und da geht es nicht um Gefühl. Es geht bei Wahrheit, ja, Wahrheit ist auch nicht tolerant oder intolerant, sondern Wahrheit ist Wahrheit. 3 plus 3 ist 6, das ist nicht intolerant. Man kann ja nicht sagen, du bist intolerant bei mir. Ist 3 plus 3 7, weil 7 ist eine heilige Zahl, fühlt sich auch 7, toll, klingt cool. Ja. Es gibt einfach so etwas wie absolute Wahrheiten und die totale Emotionalisierung, ja, der Glaubenssatz, nur was ich fühle, ist real. Wir bewegen uns dann völlig weg von dem, was Wahrheit ist. Und so ein Land ist nicht mehr regierbar und es ist letztlich auch keine Gemeinschaft mehr möglich. Weil es keine gemeinsamen Grundlagen mehr gibt. Wenn jeder nur seine Ich-Wahrheit und gemäß seiner Ich-Wahrheit lebt, geht das überhaupt nicht. So, jetzt komme ich zurück zur Gen Z, zur Generation Z. Ja. Weil wir leben jetzt gerade in so einer Zeit, so erklären sich das Leute, die über unsere Zeit nachdenken, wie so ein Wendepunkt. Immer mehr Menschen sehen diese Entwicklung, die ich gerade beschrieben habe, kritisch. Ja? Weil sie merken, dass diese Entwicklung, die macht uns haltlos und macht uns krank. Ich meine, wir sind total überfordert. Wir müssen uns mit allem selber erfinden. Also noch nie durfte man alles, das Leben war schrankenlos, freie Liebe, keine stabilen Beziehungen, Brüche, kaputte Familien, psychisch geschädigte Kinder. Wir merken also immer mehr, dass diese Auswirkungen auf die Menschen und auf die Gesellschaft zerstörerisch sind und wir sehen uns nach Halt, nach Wahrheit, wir sehen uns nach dem, was wirklich zählt im Leben. Weil diese absolute Freiheit, wenn nichts mehr feststeht, das macht den Menschen kaputt, das macht ihn haltlos, das macht ihn ungeborgen, das hält man im Grunde genommen nicht aus. Und das Versprechen, erst wenn du total frei bist von allen gesellschaftlichen Zwängen, wird es dir gut gehen und du kannst dich frei entwickeln und wir merken immer mehr, das stimmt nicht. Es stimmt nicht. Menschen sehnen sich nach dem, was zählt im Leben. Ja? Menschen sehnen sich nach Orientierung. Ja, ich bin ja, muss ich mal was gestehen, ich bin ja so ein bisschen Fan von einer ziemlich schrägen Kabarettistin, eine Österreicherin, die jetzt in Leipzig lebt, Lisa Eckert, kennt ihr jemand? Ja. Und die hat, die ist eine sehr, sehr kluge Frau und sehr, sehr sprachfähig. Und die hat kürzlich ein Interview gegeben in der katholischen Tagespost. Ich kann leider nicht das ganze Interview vorlesen, weil das ist hochinteressant. Ich möchte mal drei Sätze daraus vorlesen, weil genau diese Sätze es auf den Punkt bringen, diese Trendwende, von der ich gesprochen habe, von Lisa Eckert. Sie schreibt, ich habe mir vom Atheismus sehr viel erhofft. Lebensfreude, Humor, Orgien. Letztlich aber ist man dann in dieser oft zitierten metaphysischen Obdachlosigkeit gelandet. Was für ein geiler Begriff, metaphysische Obdachlosigkeit. Ja. Ist man dann in dieser metaphysischen Obdachlosigkeit gelandet und jetzt ist die säkularisierte Welt fast noch lust- und lebensfeindlicher als die, gegen die man angehen wollte. Großartig, oder? Die Lisa hat so auf den Punkt gebracht, muss ich auch noch sagen, aber ich weiß nicht, wann ich die mal drin bin. Diese Beliebigkeit und Relativität von Wahrheit, ja, führt, ja, zur Orientierungslosigkeit in allen Lebensfragen. Was macht Mann, was macht Frau aus, wofür lohnt es sich zu leben, was soll ich mit meinem Leben anfangen und so weiter. Und schafft Ungeborgenheit und es überfordert uns. Wenn du dich ständig für alles entscheiden musst, das überfordert dich total. Und das führt letztlich zu Burnout oder das führt auch das, was wir erleben, diese Zunahme von psychischen Erkrankungen in dieser Generation, 37%, wenn ich euch an die Zahl von Anfang erinnern durfte, ja, da haben wir das. Das führt zu Burnout, wir wissen nicht mehr, wofür wir stehen sollen, wofür es sich lohnt zu leben. Also wir verlieren die Lebensgrundlage. Ja. Wenn es keine absolute Wahrheit gibt, dann brauche ich auch nicht danach zu suchen. Das ist die Folge. Das ist eigenartig, wie es KI beschrieben hat. Ja. Kill die Wahrheit, kill den Wahrheitsbegriff und überlass den Menschen sich selber. Und was passiert bei raus? Ja. Und zwar landet der Mensch in der radikalen Diesseitigkeit mit 7 Konsequenzen. Haben wir noch so viel Zeit? Kann ich euch die vorstellen? Ich kriege dann auch die Worte zu Jesus, Weg, Wahrheit und Leben. Aber es war mir mal wichtig, eine Zeitansage zu machen. Also, ja. Radikale, das führt die Aufgabe der Wahrheit führt zur radikalen Diesseitigkeit mit 7 Konsequenzen. Ganz kurz, ich mache es ganz kurz. Erstens, man muss alles aus dem Leben rausholen. Wie es auch Lisa Eckert beschrieben hat. Alle unsere Hoffnungen und Erwartungen konzentrieren wir allein auf dieses Leben. Eine unglaubliche Lebensgier, ein unglaublicher Egoismus beherrscht die Menschen, packt die Menschen. Man muss alles heraussuchen. Man muss alles herausholen. Wir würden versuchen, alles mitzunehmen, was sich uns bietet. Ja? Und alle Moral ist in diesem Lebenskonzept den Lebensgenuss untergeordnet. Eine unersättliche Lebensgier mit schrecklichen Folgen wäre unser ständiger Begleiter. Zweite Folge, kein Sinn. Das Leben hätte keinen Sinn. Das Leben wäre ein Tanz auf der Falltür ins Nichts. Drittens, der Mensch hat kein letztes großes Ziel. Ja, wenn wir die Wahrheit als Grund verlieren, dann wird unser Leben zu einer Reise ohne Ankunft. Wir glichen Kindern, die den Weg nach Hause nicht wissen. Martin Heidegger ist einer der ganz großen Philosophen des 20. Jahrhunderts, Existenzphilosoph. Und der hat sich ein Leben lang in eigenartigen Philosophien sehr klug, man kann ihn auch kaum lesen, weil man ihn nicht versteht. Ja. Aber er schrieb am Ende seines Lebens, am Ende seiner Reise, schrieb er etwas, worauf es eigentlich ankommt im Leben. Das will ich euch mal vorlesen, was nach so einer langen Reise durch alle möglichen Irrtümer wie ein Philosoph irgendwie doch noch ankommt bei dem, was wirklich zählt im Leben. Er schrieb am Ende seines Lebens, ja, Zitat Martin Heidegger: Nur Gott kann uns noch retten. Wenn Gott als der übersinnliche Grund und das Ziel aller Wirklichkeit tot ist, dann bleibt nichts mehr, woran der Mensch sich halten kann und wonach er sich richten kann. Der Nihilismus, der unheimlichste aller Gäste, steht vor der Tür. Nihilismus, das ist sozusagen, ja, das ist die Lehre, also wo alles total nichts ist, wo es also nichts mehr gibt, kein Sinn, kein Leben, keine Freude, so, also das totale Nichts steht vor der Tür. Nihilismus. Ja, sehr interessant. Viertens, keine Wahrheit, dann wissen wir nicht mehr, wer wir sind. Wir wissen nicht, dass wir geliebt sind, dass wir geschaffen sind als Gottes Gegenüber. Ja, dann könnten wir uns auch, da könnten wir den Menschen auch definieren, wie zum Beispiel der existenzialistische Dichter Gottfried Benn, der hat den Menschen ein Hirnvieh genannt. Der Mensch ist ein Hirnvieh. Das sind wir tatsächlich ohne, also wenn wir die Wirklichkeit reduzieren nur auf diese Welt. Wenn wir die Wahrheit demontieren. So, dann fünftens. Ja, sieben Konsequenzen. Fünftens, es gibt keinen verlässlichen, absoluten Maßstab mehr für Gut und Böse. Was bedeutet das? Dass wir Menschen beliebig manipulierbar sind. Woran erkennst du, dass ein Stock krumm ist? Du musst nur einen Geraden daneben legen. Der Verzicht auf Wahrheit heißt, es gibt keine geraden Stöcke mehr. Und man kann dir einen krummen Stock als geraden Stock unterjubeln. Wir werden beliebig manipulierbar und wir haben das immer wieder bei diesen führenden Ideologie, Kommunismus, Faschismus, jetzt ja auch dieses ganze Woke-Zeug und so, dass wir mit einem neuen Konzept von Wahrheit konfrontiert werden. Und wenn wir keine Wahrheit mehr im Blick haben, dann sind wir in der Versuchung, alles Mögliche zu glauben. Fünftens, das sind alles Riesenpunkte, ich weiß, ich ratter hier durch, aber wir haben ja nicht so viel Zeit. Ja? Und sechstens, es gäbe keine letzte Rechenschaft. Die letzte Rechenschaft, die den Menschen richtet für die Früchte oder die den Menschen konfrontiert mit den Früchten seines Lebens. Es gäbe keinen Richter, kein letztes Gericht mehr, dass der Mensch sich ja rechtfertigen muss für sein Leben. Das heißt, die Ausbeuter und Herrscher dieser Welt würden am Ende Recht behalten und triumphieren. Die Stalins und Hitlers und Pol Pots und wie sie alle heißen. Sie wären die großen Gewinner und die großen Verlierer der Geschichte werden Menschen, die ihr Leben für die Wahrheit geopfert haben, wie Sophie Scholl oder Dietrich Bonhoeffer, die für das Gute gestorben sind. Die wären die größten Dummköpfe und Verlierer mit diesem Wahrheitsbegriff. Und siebtens, ja, wenn es diesen Grund von Wahrheit nicht gäbe, wenn es keine absolute Wahrheit gäbe, die Gott ist, es gäbe keinen Gott, der die Herzensschreie von uns Menschen erhören würde. Wir wären völlig auf uns selbst gestellt in einem kalten und sinnlosen Universum. Fazit: Die Rückkehr zu Gott ist eine Gegenbewegung zur Beliebigkeit, ist eine Gegenbewegung zur Absolutsetzung des eigenen Ichs. Und ich denke wirklich, also das müssen wir auch als Kirche Jesu erkennen. Ja? Müssen wir wirklich erkennen, ja, was für einen Schatz wir haben. Und das sind wir mal. Mein letzter Punkt. Die Wahrheit suchen und finden. Was ist eigentlich Wahrheit? Die Wahrheit im Christentum ist keine Theorie, auch keine Theologie. Wahrheit im Christentum ist eine Person, ein Geschichte gewordenes Ereignis, dass Gott selber einer von uns wird und zu uns kommt, um uns auf Augenhöhe zu begegnen und uns zu erlösen. Das ist Wahrheit. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht ein Weg, nicht eine Wahrheit. Nicht ein Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, den Vater, außer durch mich. Johannes 14, Vers 6. Ein Spruch, den jeder von euch auswendig kennen muss. Ja? Oder ganz am Anfang heißt es, das Gesetz, Johannes 1,17, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Finde ich fantastisch, ein dynamischer Wahrheitsbegriff. Wahrheit wird, Wahrheit ereignet sich. Sie kommt von außen auf uns zu und wird so zu unserer Wahrheit. Das heißt, wer wir sind, auch unsere Würde, ist nicht einfach in dieser Welt verankert, sondern ist in der Ewigkeit verankert, im Absoluten, in der vollkommenen Wahrheit, in Gott selber. Was ist das, wäre nochmal ein eigenes Thema, womit die Würde des Menschen, auch letztlich unser Grundgesetz, ja, die Würde des Menschen unantastbar, die Würde, die kann sich der Mensch nicht selber geben, sondern sie ist ihm verliehen. Und ohne diese Würde, die von Gott kommt, kann man dem Menschen seine Würde stehlen. Wie es die Nazis gemacht haben, weil sie gesagt haben, Juden sind unwertes Leben. Homosexuelle, Zigeuner, unwertes Leben. Oder Kommunisten haben es auch gemacht. Ja. Wer nicht für die Revolution ist, ist gegen uns und muss sterben. Deswegen, auf das Konto dieser beiden Diktaturen gehen ja, Millionen von Menschen. Im Fall des Kommunismus sind es 100 Millionen. Wenn man das nicht glaubt, gibt ein ganzes Buch drüber, Schwarzbuch Kommunismus heißt das. Okay, aber das ist auch nicht mein Thema. Aber nur, dass ihr einmal seht, ja, wie wichtig es ist für uns, dass wir in der Wahrheit gegründet sind. Ja, dass wir Wahrheit, ja. Und die Frage ist jetzt, und damit möchte ich schließen, eine ganz wichtige Frage, wie bekomme ich Zugang zu dieser Wahrheit? Weil es ist keine Wahrheit, die einfach so auf der Straße liegt, sondern es ist eine offenbarte Wahrheit. Eine Wahrheit, die Gott in unser Herz bringen möchte. Das Fremdwort dafür, ist ein wunderschönes Wort, es kommt ein Wort, was ich liebe, ist das Wort Erleuchtung. Erleuchtung heißt, Licht fällt in einen dunklen Raum. Der dunkle Raum ist dein und mein Herz. Und da fällt das Licht hinein. Und es gibt einen Begriff in der Ursprache des Neuen Testaments, altgriechisch, der sehr gut ausdrückt, was es bedeutet. Es ist der Begriff, der taucht 27 Mal im Neuen Testament auf, ist der Begriff Mysterion. Mysterion wird immer übersetzt mit Wahrheit, mit Geheimnis. Mysterion mit Geheimnis ist aber eine schlechte Übersetzung. Weil Geheimnis ist etwas, was niemand anderes erfahren darf, deswegen heißt es ja auch Geheimdienst. Und es heißt auch Geheimnis, weil man es nicht weitersagen darf. Wenn ein Teenager-Mädchen zum anderen Teenager-Mädchen sagt, ja, ich sag dir jetzt, was du niemandem, aber auch niemanden sagen darfst, ich bin in den Erich verliebt. Und genau das ist beim christlichen Wahrheitsbegriff nicht. Es ist eine Wahrheit, die alle wissen sollen. Jeder soll sie erfahren. Komisches Geheimnis, oder? Was meint denn dann das Begriff? Der Begriff Mythologie meint, es ist eine Wahrheit, die verborgen ist. Eine Wahrheit, die in dein Herz fallen muss. Eine Wahrheit, die dein Denken übersteigt. Eine Wahrheit, ja, die dein Denken übersteigt und deswegen ist auch dein Denken nicht das geeignete Instrument, um diese Wahrheit zu erfassen, sondern es ist die Wahrheit Gottes, die dein Herz berührt. Dann hast du nicht die Wahrheit, sondern die Wahrheit hat dich. Das ist der Unterschied. Die Wahrheit ist kein Objekt, sondern ein Subjekt. Die Wahrheit, die an dich handelt. Die Wahrheit, die dich frei macht. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, es ist eine dynamische Wahrheit, eine Wahrheit, die etwas mit dir macht, wenn du in diese Wahrheit, wenn die Gnade Gottes in dein Herz leuchtet, wenn die Kraft Gottes dein Leben verändert, das ist eine Wahrheit, die dich freisetzt für ein neues und ein besseres Leben. Eine Wahrheit, die dir hilft, siegreich zu sein gegen die Frustration, gegen die Macht der Sorge, unter der du zerbrichst, oder der Sinnlosigkeit, Haltlosigkeit, oder mit tausend Sachen, mit denen wir uns in unserem täglichen Leben rumzuschlagen haben. Und wir brauchen diese Wahrheit, nicht nur eine Wahrheit, die wir abnicken können, wie 1 plus 1 gleich 2, sondern eine Wahrheit, für die du dich öffnest und die als Dynamik in dein Leben kommt und dich verändert. Und dafür, drei Punkte, na, die gehen jetzt ganz schnell. Ja. Wie kommt diese Wahrheit in mein Leben? Erstens, offen für die Wahrheit. Ja, offen wird die Wahrheit. Und das beginnt beim Weltbild. Viele Menschen haben ein sogenanntes geschlossenes materialistisches Weltbild. Das heißt, dieses Weltbild, ein amerikanisches Wissenschaftsmagazin hat das Weltbild schön zusammengefasst. No heaven, no hell, just science. Kein Himmel, keine Hölle, nur Wissenschaft. Ja, also wenn es für dich da gibt, Gott gibt es nicht und Himmel gibt es nicht, Hölle auch nicht, gleich gar nicht. Und der Mensch ist nur Materie, die sich ihrer selbstbewusst geworden ist und so weiter. Ja, sondern ja, offen für die Wahrheit. Ich würde hier an dieser Stelle das Wort Neugier einführen. Ja, einer meiner Freunde, der hat in München BWL studiert, schöne Geschichte, und der hat einen Professor gehabt, der war Mathematiker, also sein Mathematikprofessor, die BWLer muss ja viel rechnen, also Betriebswirtschaftslehre heißt das. Und dieser Professor hat immer gesagt in einer Vorlesung, dass er Christ ist, und hat sie eingeladen, die Studenten, so einmal im Monat immer wieder oder immer wieder zu sich nach Hause, und um ihnen den Glauben vorzustellen, hat er auch gesagt. Ich mache einen Abend, einen Informationsabend über den christlichen Glauben. Und mein Bekannter, damaliger Freund aus meiner Münchner Zeit, der besuchte auch so einen Abend. Und sein erster, also das erste war, nach diesem Abend sagte er, es wäre schön, wenn das wahr wäre. Und das ist der erste Schritt, das ist eine Form von Offenheit. Ich interessiere mich dafür und ich lasse das an mich rankommen. Und da sind wir bei zweitens Demut. Demut ist das Gegenteil von Arroganz, von Hochmut. Arroganz sagt, ich brauche keinen Gott. Ich bin mein eigener Gott. Und alles, was ich geschafft habe im Leben, habe ich mir zu verdanken. Ja, es gibt auch eine christliche Arroganz, die sagt, ja, lieber Gott, da kannst du ganz schön froh sein, dass du so einen tollen Hecht wie mich gekriegt hast. Ja, so, also. Ja. Also Demut sagt Gott, ich begehre dich und ich bin bereit, dir mein Leben anzuvertrauen und ich bin bereit, mein Leben zu verändern nach deinen Maßstäben. Und drittens und letztens, sind wir durch. Ja. Drittens, auf der Suche, also sich auf die Suche zu machen. Und Jesus lädt uns geradezu ein, Suchende zu sein. Er sagt, bittet, so wird euch gegeben. Ich mache das so, also das klingt so einfach. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgehören. Denn wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Und wer da klopft, dem wird aufgetan. Im Griechischen ist das ein sogenanntes Passivum Divinum, nennt man diese grammatische Form. Das heißt, bei den Juden ist ja sozusagen der Gottesname heilig und es ist ein Passiv, da steckt der Gottesname drin. Man könnte es auch übersetzen, bittet und Gott wird euch geben. Sucht und Gott wird euch finden lassen. Klopft an und Gott wird euch auftun. Ja. Am Schluss, ganz kleines Beispiel aus meiner Familie, von meiner Nichte, die hatte einen Freund, jetzt hat sie ihn als Mann, die hatte einen Freund, der war kein Christ, der stammt aus einem ganz atheistischen Elternhaus, und ich habe da einen Glaubenskurs gemacht und der ist dann heimlich zu mir, also der wusste, die Frau kriege ich bloß, wenn ich mich irgendwie auf Gott einlasse. Und ihm war das alles völlig neu und er kam zu mir in einen Glaubenskurs und besuchte meinen Glaubenskurs bei mir. Ja? Und ganz, ganz gut und schön. Und am Ende von dem Glaubenskurs saß er da, ich kann das nicht glauben. Ja? Schade, mein schöner Kurs, gell. Aber ich kann das nicht glauben. Und es war ihm aber so wichtig. Und dann hat er mir erzählt, was eigentlich der Anlass war, wie es Klick machte. Und so hat er gesagt, ja, und er hat das gelesen, hat die Bibel gelesen und er war wirklich ein Suchender. Und kniet sich hin und betet, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann musst du in mein Leben kommen, dann musst du dich mir zeigen. Und er erzählt dann später, danach war es, als ob in meinem Herzen ein Schalter umgelegt würde und plötzlich war es Licht und ich wusste, Gott gibt es. Das war kein emotionales Erlebnis, wie manche so, Halleluja und Wonneschauer und so. Es war ja, ist Informatiker, da ist also ein ganz nüchterner Typ und ist heute ein guter Mitarbeiter in der Gemeinde. Ja, aber das war sein Durchbruch. Und da merkt man, wie Gott zu seinem Versprechen steht. Bittet, so werdet ihr bekommen. Ja. Und das ist die Verheißung. Und mit einem bittenden Herzen zu Gott kommen und dann gehen wir nicht leer aus. Denn in der Heiligen Schrift steht, dass Gott sich finden lässt. Und dann eines meiner Lieblingszitate aus der Heiligen Schrift. Was kein Auge je gesehen hat. Was kein Ohr je gehört hat und was noch nie in das Herz eines Menschen gekommen ist, das hat Gott bereitet für die, die ihn lieben. Amen. So, ich habe ein bisschen zu lang gepredigt, sorry, aber es geht manchmal nicht kürzer.